Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Ja, guten Tag, Herr Linker. Das ist ja wunderschön, dass ich Sie mal wieder diesmal am Telefon. Das letzte Mal haben wir uns auf der Buchmesse getroffen.
Genau.
Und diesmal mit toxischer Macht. Das war ja auch, ja, irgendwie schon besonders. Wann kam die Idee zu dem Buch Toxische Macht und der Partei Future?
Oh, das hat mich schon ganz lange umgetrieben. Also so eine Art Zukunftsvision und vor allen Dingen so eine Figur wie die 24-jährige Coco, die halt infolge dieser unwahrscheinlichen Umwälzungen plötzlich und fast schon schockierend für sie selber vor der Möglichkeit steht, tatsächlich Bundeskanzlerin zu werden. Und ich hatte irgendwann im vorletzten Jahr mit meinem Verlag mal so ein bisschen rumgebrainstormt, habe von der Idee erzählt und die waren direkt angetan. Und dann habe ich angefangen, das zu schreiben und dann ist uns leider Corona in die Quere gekommen. Dann habe ich gemerkt, das kann man nicht ignorieren, wenn man ein Buch schreibt, das so nah, ist natürlich fiktiv, aber doch nah an der Wirklichkeit, dann kann man so eine Pandemie irgendwie nicht ausblenden und so tun, als gäbe es das nicht. Und dann habe ich erst versucht, das Wohl oder Übel da so zu erwähnen, sag mal, oder mit reinzubringen. Mhm. Das brachte aber irgendwie alles nichts. Und dann habe ich letztendlich gedacht, im Grunde kann man das auch als Anfangspunkt, als Ausgangspunkt der Geschichte nehmen. Und habe im Grunde den Anfang nochmal neu geschrieben und dann hat sich das Buch von dort an entwickelt. Also es war schon auch ein Entwicklungsprozess insgesamt so.
Ja, das kam mir dann auch so die neue Langsamkeit kam mir dann ins Gespräch.
Und genau, wobei dieser Gedanke ist, glaube ich, so gerade am Anfang der Corona-Krise von ein paar Leuten nochmal stark gemacht worden. Aber die Idee ist natürlich älter, ne? Also zu überlegen, wie leben wir eigentlich mit in diesem Wirtschaftssystem und dieses Auslegen auf Wachstum, auf immer mehr und immer schneller und geht es nicht auch anders? Diese Gedanken sind ja schon, die gab es ja auch schon vor Corona, aber das hat irgendwie für viele Leute dadurch nochmal eine andere Dringlichkeit bekommen.
Ja, vor allen Dingen, man merkt ja auch, dass nicht mehr unbedingt schnell das Richtige ist. Und uns ist Corona ja teilweise auch richtig vor die Füße gefallen.
Mhm, ja, das stimmt. Und es ist natürlich auch ein Merkmal einer absolut globalisierten Welt, muss man mal sagen, ne? Also dass die Geschwindigkeit, mit der sich so ein Virus ausbreitet, ist natürlich auch ein Symptom. Also wobei ich auf keinen Fall sagen würde, die Lehre daraus ist, macht die Grenzen zu, das wäre ja Quatsch. Aber erstmal das wertfrei nur zu betrachten und sagen, also die rasende Geschwindigkeit dieser Pandemie zeigt eben auch, in welcher Geschwindigkeit wir eigentlich allgemein leben als Gesellschaft. Und ich glaube, deswegen hat dieser Gedanke neue Langsamkeit, worüber die Leute in dem Buch sich den Kopf zerbrechen, sicher irgendwo auch was für sich.
Was ist für Sie das Besondere an Coco?
Ja, das habe ich mich, ich bin das neulich schon gefragt worden und musste wirklich grübeln, weil ich merke, natürlich, wenn ich einen Roman schreibe, mache ich mir Notizen auf dem Weg dahin auch und gerade was die Hauptfiguren betrifft, versuche ich die irgendwie so ein bisschen zu entwerfen, dass sie von meinem inneren Auge lebendig werden. Aber dann bekommen die irgendwie ein Eigenleben und entwickeln sich nochmal ein Stück weit von dem fort, was ich mir so vorher überlegt habe. Und deswegen, ja, muss ich mir die auch nochmal ganz neu angucken. Ich glaube, das Besondere an ihr ist, dass sie da mehr oder weniger reinflittert in diese politische Karriere. Sie hat es nicht geplant. Das war gar nicht ihr Ziel, Politprofi zu werden. Vielleicht macht sie gerade das so authentisch und Authentizität ist im Grunde ja auch das, worum es ihr geht. Ja, dass sie eben versucht, ohne irgendwelche Phrasen und vorgefertigte Lösungen daran zu gehen und halt irgendwie jedem Menschen, dem sie begegnet, total individuell und persönlich zu begegnen. Und letzten Endes, ohne zu spoilern, glaube ich, kann man sagen, sowas geht ja gar nicht. Also das muss ja irgendwie scheitern. Oder das muss eigentlich einen Menschen total überfordern und da driftet sie ja dann auch hin, so in quasi in dieser Popularität, die sie hat und die Verantwortung, die daraus erwächst, irgendwie auch zu verbrennen, so was. Genau. Was so ein bisschen auch, glaube ich, also für mich zumindest auch die Faszination dieser Figur ausmacht.
Ja, sie brennt hier aus, so ein bisschen, so ein leichtes Burnout kriegt sie ja wohl. Und es ist einfach, also es ist, sie ist eine spannende, eine schillernde Persönlichkeit, ohne dass sie jetzt überzeichnet wirkt oder so, sondern sie ist einfach, ja, sie ist eine, ich finde, sie ist eine taffe Persönlichkeit.
Mhm. Ja, danke, das freut mich, dass das so rüberkommt.
Also sie ist nicht so überkantitelt oder so, sondern sie ist einfach, boah, das ist, macht einfach Spaß, sie zu lesen und ich würde sie gerne auch real kennenlernen.
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass ich das auch mal gerne würde. Ich glaube, also sag mal so, es gibt ja durchaus so Leute, ne, die wirklich was zu sagen haben und das halt auf eine unkonventionelle Art. Und ich glaube, was für sie wichtig ist, warum es mir auch Spaß gemacht hat, zu schreiben, ist, dass sie natürlich eine Politikaktivistin wird mit Herzblut und so weiter, aber eben nicht so, nicht ideologisch oder dogmatisch, ne, sondern es gibt eine Stelle, wo die da über Klimaschutz diskutieren und Coco dann zu ihrer besten Freundin Tabea sagen, es bringt ja auch nichts, einen Planeten zu retten, auf dem alle schlechte Laune haben. Also so nach dem Motto, man muss es eben, es muss halt auch Spaß machen, ja. Und man darf es eben nicht alles nur so verkrampft sehen. Und ich glaube, wenn ich mir zum Beispiel Fridays for Future anschaue und andere, gerade junge Leute, die in der Politik mitmischen, ich finde, die verknüpfen das. Also die sind eben nicht dogmatisch oder betonmäßig nur in eine Richtung, die sind trotzdem konsequent und so, aber die versuchen eben auch Spaß bei der Sache zu haben und pragmatisch ranzugehen und Lösungen zu finden. So, und das, genau, also ich glaube, solche Leute gibt es durchaus, ne? Ob dann jemand demnächst mal Bundeskanzlerin wird oder über demnächst, das steht ja nochmal auf dem anderen Blatt.
Wie schnell war Ihnen eigentlich klar, dass Michael mehr oder weniger ja auch Gegenspieler von Coco wird?
Das hat sich erst so, das hat sich so ergeben, klingt jetzt ein bisschen doof, aber irgendwie habe ich von Anfang an gedacht, also gerade wenn man so ein sehr politisches Buch schreibt, ist die Gefahr, dass man sich da drin auch verliert, jetzt mal rein, also vom Schriftstellersicht, ne? In diesen politischen Sachen und so weiter. Und deswegen ist es umso wichtiger, irgendwie ein klares Korsett für die Handlung zu haben. Und da war schon irgendwie klar, es gibt halt eine Bedrohungssituation, was ja auch gar nicht so unrealistisch ist für die Geschichte. Also wie ja im wirklichen Leben leider auch insbesondere engagierte junge Frauen sich vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt sehen, online und offline. So ergeht das eben auch Coco und dass ihr eigener Ex-Freund damit was zu tun hat. Diese Idee ist mir dann so nach und nach gekommen, weil es das natürlich nochmal auf eine persönlichere Ebene hebt und die Bedrohung auch nochmal ein Stück krasser macht. Und ich dann damit irgendwie, das hatte ich selber gar nicht so im Schirm gehabt, sondern erst so im Laufe des Schreibens gemerkt habe, dass eben halt diese gegenläufige Entwicklung der beiden, ja, und wie halt ihr noch am Anfang noch Freund, später Ex-Freund Michael, sich halt politisch in die ganz andere Richtung entwickelt. Das hat halt auch für mich nochmal einen gewissen Reiz ausgemacht, gerade auch beim Schreiben, mich so hineinzuversetzen in jemanden, der eigentlich fortschrittlichen, liberalen, umweltbewegten, feministischen Denken kommt, auf einmal ja durch diese innere Sehnsucht nach Heimat oder nach Identität oder was auch immer, natürlich irgendwie auch durch gekränkten Stolz und eine gute Portion Narzissmus, auf einmal dann anfängt, so nach rechts zu driften. Ja, das war auch beim Schreiben einfach spannend.
Wobei es einfach auch spannend ist, wie so eine Person wie Michael durch, wie hieß sie nochmal, Institut für
diese Abendland.
Abendland Akademie. Hat mich irgendwie so ein bisschen auch an Götz Kubitschek erinnert.
Genau, Götz Kubitschek betreibt dieses Institut, das Staatspolitische Institut heißt.
Naja, genau, der
ist. Genau, das ist jetzt nicht unmittelbar darauf gemünzt, aber solche und ähnliche Einrichtungen hatte ich schon auch ein bisschen im Hinterkopf, weil es ja seit geraumer Zeit schon auch den Versuch gibt, so eine Art rechtsintellektuelle Thinktanks zu bauen. Ja, dass es eben nicht nur was ist, was irgendwie dumpf auf der Straße tönt, sondern dass halt Leute versuchen, dem irgendwie auch einen philosophischen Unterbau oder so
zu geben.
Verschaffen.
Und das ist, ich habe mich ja dann auch, also ich als Erwachsener, ich bin ja mittlerweile auch fast 50 oder so, habe mich dann auch dabei erwischt und habe gedacht, ich bin ja eigentlich prinzipiell eher linksorientiert, ja, aber würde ich nicht auch so jemanden wie diese Akademie, würde ich dann nicht vielleicht auch auf einmal ins rechte Lager driften? Weil das ist ja schon ziemlich intelligent aufgebaut.
Ja, genau. Und ich finde, das ist nicht nur jetzt irgendwie reine Rattenfängerei, sondern es werden halt schon Fragen gestellt, die einfach uns alle betreffen. Also ich glaube, jeder Mensch, das ist auch keine Frage des Lebensalters, fragt sich ja doch irgendwie, was ist Heimat für mich und wer bin ich, wer will ich sein, was ist meine Identität, wer gehört zu mir und so. Ne? Das ist klar, jüngere Leute treibt das nochmal in einem stärkeren Maße um. Irgendwann ist man da ein bisschen gesettelter. Aber eigentlich, wenn man geistig wach und rege bleibt, man kommt ja nie wirklich irgendwo an und das ist es dann jetzt, sondern der Geist bleibt irgendwie in Bewegung, man hat immer wieder Suchbewegungen und es ist ja erstmal auch dann legitim, so die Frage nach Zugehörigkeit und Beheimatung und so weiter zu stellen. Und spannend wird es dann da, finde ich eben, wo man versucht oder wo man merkt, man möchte irgendwie die eigene Identität darüber definieren, dass man andere Menschen oder Gruppen oder so Kulturen anfängt abzuwerten, ja, um sich selber dann darüber zu definieren. Das ist dann, finde ich, irgendwie die Grenze. Das ist dann auch mit irgendwie so dem Schema von rechts oder links, finde ich, nicht mehr so richtig zutreffend auszudrücken. Ich weiß nicht, was ich stattdessen sagen würde, aber deswegen fand ich das auch irgendwie, das hat mich an dieser Figur gereizt, der Direktor dieser Akademie, die fiktive Figur André Posch, ist eben nicht wie jetzt zum Beispiel Götz Kubitschek, der kommt ja glaube ich aus Baden-Württemberg oder was, ist halt kein Wessi, sondern eigentlich war der ein überzeugter Kommunist in der Endphase der DDR und ist halt irgendwie diesen Weg so gegangen, ne? Weil für den ist es eher eine Frage nicht rechts oder links, sondern Öffnung oder Abschottung. Quasi,
ja, genau.
Ja. Das durchbricht nochmal so dieses klassische Rechts-Links-Denken und das war auch für mich beim Schreiben irgendwie reizvoll, halt so eine schillernde Persönlichkeit zu entwerfen und zum Leben zu bringen.
Ja, das ist ja einfach auch, also ich habe mich halt einfach auch wirklich überlegt beim Lesen von dem Buch, würde ich auch solchen Leuten auf den Leim gehen. Weil ich ja auch, man sucht ja irgendwo seine Identität, man wünscht sich ja auch Zugehörigkeit ein Stück weit.
Genau. Ich glaube aber jetzt nicht, dass sie so weit gehen würden, diesen Leuten auf den Leim zu gehen. Aber klar, dass für mich als Autor ist das natürlich ein großes Kompliment, wenn Leser und Leserinnen, wie sie jetzt sagen, dass das bringt einen zumindest nochmal so ins Grübeln, ja. Gott sei Dank bleibt es ja in den allermeisten Fällen erstmal theoretisch.
Ja, das ist ja zum Beispiel genauso wie zum Beispiel mein Dekan, mit dem ich auch groß geworden bin, der mich christlich geformt hat so ein bisschen. Der hat mal gesagt, hinterfrage deinen Glauben, hinterfrage das, was du erlebst und dann läufst du auch nicht Gefahr, irgendwelchen Scharlatanen aufzusetzen.
Ja, das finde ich gut.
Also das war auch egal, ob das jetzt christlicher Glauben ist oder ob das jetzt, ich sollte auch alle möglichen verschiedenen Glaubensrichtungen auch kennenlernen. Also auch Mohammedaner, also auch Hinduismus und Buddhismus. Einfach mal anhören, was erzählen die einem? Wo geht es hin? Und das war einfach, ja, und das ist halt einfach auch, man sollte immer den Leuten, denen man begegnet, so ein bisschen hinterfragen, warum machen die das so?
Ja.
Und das mache ich halt einfach auch bei Büchern. Warum denken Sie zum Beispiel aber auch, wir hatten vorhin ja auch schon mal Friday for Future, dass Friday for Future vielleicht ein bisschen an Schwung verloren hat?
Oh, das ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Also das wird, die Figuren in der Geschichte unterhalten sich ein bisschen darüber, ob das jetzt quasi durch Corona etwas aufgefangen wurde, dass ohne Corona vielleicht der Bewegung ein bisschen die Puste ausgegangen wäre. Ich habe selber mal so Artikel und Beiträge gelesen über Leute, die darüber gemutmaßt haben. Ob ich das selber so sehe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber an der Stelle passt das irgendwie gut, das den Figuren in den Mund zu legen, sozusagen. Wobei, glaube ich schon, also ich bin kein Soziologe oder so oder kenne mich mit Gruppendynamiken jetzt nicht wissenschaftlich aus, aber ich fand es schon, was ich eben gelesen habe, stichhaltig, dass halt so eine Bewegung, wenn die ein paar Jahre am Start ist, sich irgendwie verändert, nämlich halt entweder irgendwie sich institutionalisiert oder sich radikalisiert.
Mhm.
Das fand ich erstmal stichhaltig, diese Überlegung, und das, was im Buch durchgespielt wird, ist halt diese Institutionalisierungsvariante, in dem halt die jungen Leute selber eine Partei gründen. Ich habe sowas schon mal gesehen im Kleinen. Ich lebe in Leverkusen, das ist im Rheinland, nicht weit von hier. Zwischen Leverkusen und Düsseldorf gibt es die Stadt Monheim, wo sich vor ein paar Jahren eine Schülerpartei gegründet hat. Die nennen sich PETO, das Lateinisch für Ich fordere. Also man merkt gleich, die kommen vom Gymnasium. Aber die haben es irgendwie geschafft, also ja, wirklich die Bevölkerung mitzunehmen und stellen halt auch den Bürgermeister, der damals...
Ja, genau, das ist so der jüngste Bürgermeister oder einer der jüngsten Bürgermeister überhaupt.
Genau, war er zumindest damals. Ich glaube, inzwischen ist er auch schon in seiner zweiten oder vielleicht sogar dritten Amtszeit, weiß ich jetzt gar nicht genau. Also sie sind schon einige Jahre am Start und natürlich auch irgendwie ein bisschen etablierter als in ihrer Anfangszeit. Aber das war irgendwie natürlich eine lokale Situation. Die großen Parteien waren zerstritten auch. Das war eigentlich immer eine CDU-Stadt, aber die CDU hatte da irgendwie sich Skandälchen geleistet oder es kamen halt mehrere Gründe zusammen, so. Und wo ich denke, ne, wenn es das im Kleinen gibt, warum soll das nicht theoretisch auch im Großen möglich sein?
Ja, ich fand zum Beispiel, also ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen, es gab es im ZDF oder ARD, über diese Partei da in Monheim. Und das fand ich echt ziemlich interessant. Also ich fand das, dieser ganze Weg, den die da gegangen sind und auch diesen Bürgermeister, der, glaube ich, auch mit dem Fahrrad mehr oder weniger überall hinfährt, fand ich wirklich ziemlich cool irgendwie.
Ja.
War das auch einfach so ein bisschen so der Gedanke, man gründet mal eine neue Partei und sieht einfach mal, es ist ja einfach, das, was sie da durchlaufen, das ist ja schon ziemlich interessant. Also die neue Partei zu gründen und das finde ich schon interessanter.
Ja, ich glaube, der Reiz ist eben so ein bisschen auch diese Mischung, dass man auf der einen Seite denkt, also Parteien haben ja erstmal so ein etwas altbackenes Image und passt das denn überhaupt zusammen? So jugendlicher Aktionismus und sowas Statisches wie eine Partei, aber gerade dadurch mischen die das Ganze halt schon nochmal auf. Das ist, glaube ich, im Realen ist es nicht unspannend und als Grundlage für einen Roman halt.
Ja, also das ist, ich finde sowieso, das ist ein Plädoyer, was ich einfach habe, dass die jungen Leute oder junge Erwachsene, ja, im Teenageralter oder jugendlich mehr oder weniger, sich vielleicht auch ein bisschen mehr in der Partei, bei Parteien einfach auch mal blicken lassen sollten und einfach mal eigene Wege da versuchen zu gehen, beziehungsweise vielleicht auch eine neue eigene Partei zu gründen.
Ja, genau, vielleicht ist das die Alternative. Ich kenne durchaus Leute, die das machen oder versucht haben, gerade auch so im Lokalen kenne ich junge Leute, die sich da wirklich auch engagieren, aber auch andere, die sagen, ich komme da irgendwie nicht rein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da was bewegen kann, da muss ich nicht ganz hinten anstellen, da ist alles so verkrustet und so. Also ich glaube, da gibt es total unterschiedliche Zugang.
Ja, bei uns ist es halt, bei uns, meine Familie ist auch relativ politisch. Und mein Vater ist nicht unbedingt begeistert, dass meine Schwester und ich immer noch nicht in der Partei drin sind. aber er weiß auf jeden Fall auch, dass wir politisch denken, aber er weiß, glaube ich, auch, dass seine Partei nicht unbedingt unsere Heimat ist.
Mhm. Ja, das kommt natürlich noch dazu, dass man so ein bisschen Generationenkonflikt hat oder Generationenaustausch, kann man das ja neutral sagen. Ich finde, solange man sich streitet, ist es ja auch eigentlich, kann es ja auch was Produktives sein, wodurch sich beide Seiten weiterentwickeln.
Ja, da gibt's, also ich kann auf jeden Fall eins sagen, wenn wir aufeinander hocken, so nach ein paar Stunden, so nach zwei Stunden wird das Ganze ziemlich politisch bei uns.
Das finde ich nicht schlecht, oder?
Ja, das ist, also auf jeden Fall, mein Vater sagt auch immer, das ist schon cool, wenn wir zusammensitzen, weil dann lernt er einfach auch, das bringt er dann auch teilweise in seiner eigenen Partei zur Geltung, also zumindest was ortsmäßig betrifft.
Ja, so ist es dann.
Und dann ist es auch ganz gut. Ich hatte aber das Gefühl, dass nicht Coco so die treibende Kraft ist in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, sondern eher die Mitbewohnerin.
Ja, genau, das Gefühl hatte ich dann später auch. Ich habe das gar nicht so angelegt, aber wie schon gesagt, manchmal bekommen die Figuren ja ein Eigenleben und ich habe auch zwischendurch mal gedacht, dass eigentlich Tabea, also die Mitbewohnerin und beste Freundin von Coco, da ganz schön im Hintergrund die Fäden spinnt und so, sich so ein bisschen wie so eine graue Eminenz entwickelt und auch sowas kommt ja durchaus vor. Oder wie gesagt, ist ja politisch gar nicht ungewöhnlich, sondern wahrscheinlich eher die Norm, dass es die Leute gibt, die im Rampenlicht stehen und die Leute, die inhaltlich oder fachlich oder halt die Konzepte machen, dann andere sind, die im Hintergrund bleiben.
Ja, das ist.
Aber wenn man im etablierten Politikbetrieb ist, dann ist das auch klar, da sind die Rollen klar verteilt und bei so einer neuen, jungen Bewegung müssen die das auch erstmal irgendwie lernen oder gucken, wollen wir das überhaupt oder so. Das heißt, genau, das ist jetzt auch ist dann einfach von der Figurenkonstellation her, irgendwie fand ich das nochmal interessant und hat dann für mir auch Spaß gemacht, das da so beim Schreiben halt einzutauchen.
Es ist also unwahrscheinlich viel, was auch in dem Buch passiert. Es gibt eine Doppelspitze, die es ja auch in vielen Parteien mehr oder weniger gibt. Und da habe ich mich auch gefragt, warum gerade schon wieder eine Doppelspitze?
Ich kann es mir anders gar nicht vorstellen. Also ich habe selber in meiner Jugend kirchliche Jugendarbeit gemacht und Verbandsarbeit, ehrenamtlich und später auch hauptamtlich. Und in den katholischen Jugendverbänden ist es halt Standard, dass alle Leitungsebenen, Gremien, Leitungsämter geschlechterparitätisch besetzt sind. Ich finde das einfach total super, weil auf die Weise halt die Perspektiven und aber auch die Talente natürlich, die Herangehensweisen der Geschlechter sich gut mischen und ergänzen. Ich glaube, wer das sowas nicht macht oder so, der verpasst auch was.
Ja, das finde ich.
Weil irgendwie als politisches Gremium oder Partei oder wegen mir auch irgendwie als Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen.
Wobei ja die katholische Kirche jetzt prinzipiell in der Führungsebene nicht unbedingt
nicht gerade für Diversität bekannt oder überhaupt für Partizipation. Wahrscheinlich sind deswegen die katholischen Jugendverbände immer so besonders aufmüpfig.
Ja, also nein. Ich komme ja auch aus der Pfadfinderbewegung und ja, da kennt man das eigentlich auch immer, dass männlich-weiblich und überhaupt mehr oder weniger gleichberechtigt ist.
Ja.
Ja, wo finden Sie eigentlich als Autor immer wieder die Ideen für solche besonderen Bücher, die für junge Erwachsene und für Erwachsene gleichermaßen Gültigkeit besitzen?
Und keine Ahnung. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und überlege, so, worüber könnte ich jetzt mal als nächstes schreiben, sondern das sind irgendwie Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Also Themen, Anlässe, Begebenheiten, die mich einfach beschäftigen und da, über die ich dann Lust habe zu erzählen. Ganz oft fällt mir aber nichts dazu ein. Also das kann man natürlich auch nicht so machen, dass ich überlege, ja, ein Thema ist mir wichtig, ich schreibe darüber einen Roman, sondern das ist eher so der Angang, wie man dann ein Sachbuch schreiben würde über ein bestimmtes inhaltliches Thema. Aber Romane leben ja von Charakteren und von Geschichten und nicht von ihren Themen, also zumindest nicht in erster Linie. Aber manchmal ist es dann eben doch, dass, wie zum Beispiel jetzt hier, dann auf einmal so eine Coco in meinem Kopf anfängt, lebendig zu werden. Und aus die eben ein vielschichtiger Charakter ist und vielschichtige Charaktere bergen eben auch Konfliktpotenzial und Konflikte führen zu Geschichten, um das mal so banal zu sagen. Und ja, manchmal entsteht dann eben doch eine Geschichte, wo ich denke, ach, da habe ich Lust, die aufzuschreiben. Genau, und wenn das dann auch den Verlag überzeugt, dann wird ein Buch draus. Es gibt aber auch immer wieder die Sachen, wo ich dann irgendwie Feuer und Flamme bin für eine bestimmte Idee oder ein Thema und merke schon, wenn ich mir anfange, mal so ein paar grobe Stichworte zur Handlung zu machen, dass ich merke, nee, das geht nicht, das ist ja total konstruiert und so. Aber trotzdem, wie gesagt, bleibt halt immer auch irgendwie dann nochmal was übrig, was für eine Geschichte taugt und wo dann ein Buch.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall noch auf viele solche Ansätze. Und ich bin wirklich, Sie haben ja mehr oder weniger jedes Jahr ein neues Buch und ich bin jedes Jahr, ja, begeistert.
Oh, vielen Dank. Ja, danke für das Kompliment, das freut mich sehr.
Das ist halt einfach, weil ich bin ja jetzt schon etwas älter und dann trotzdem, es ist ja mehr oder weniger immer so junge Erwachsene und dann, mich reizen diese Stories auch immer, die sie da immer rauspacken. Und Influencer zum Beispiel fand ich auch ziemlich interessant, mit ziemlich interessanten Gedankengängen. Und diesmal dann die toxische Macht. Also ja, beides auf jeden Fall empfehlenswerte Bücher.
Vielen Dank, das freut mich sehr. So. Ja, und schön, dass wir nochmal gesprochen haben.
Genau. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer